Meine Stimme ist noch nicht ganz da, einige haben es mitgekriegt. Ich war letzte Woche etwas krank, mir geht es soweit wieder ganz gut. Die Stimme ist noch nicht da, aber das kriegen wir hin. Vielen Dank für die Diener, die mir Wasser gebracht haben. Da werde ich meine Stimme immer wieder mal ölen können. Und vielen Dank euch, liebe Band, dass ihr uns hineingenommen habt, nicht nur in Gottes Gegenwart, sondern auch schon in das Thema. Auch euch beiden vielen Dank. Wir setzen unsere Reihe fort, verwurzelt. Glauben bedeutet ja, in einer persönlichen Beziehung mit Jesus zu leben. Und wie jede Beziehung muss auch die Beziehung zu Jesus gehegt und gepflegt werden. Die Frage ist, wie geht das? Wie können wir uns in Christus vertiefen? Wie können wir unsere Beziehung zu Jesus vertiefen? Ja, oder um es im Bild der Predigtreihe zu sagen, wie können wir uns in ihm verwurzeln? In den letzten Wochen haben wir uns da schon so ein paar Aspekte angeschaut. Und wenn ich jetzt hier einmal in die Runde fragen würde, wie ist es eigentlich bei dir? Wie ist es in deinem persönlichen Glaubensleben? Wie wächst du in der Beziehung zu Jesus? Was tust du ganz konkret, um bei Jesus zu sein? Und die, die mit Jesus unterwegs sind, würden dann wahrscheinlich die ganz klassischen Antworten nennen. Zum Beispiel, ich nehme mir Zeit für Jesus. Das war Lektion Nummer 1 vor 4 Wochen. Das heißt, ich ziehe mich immer wieder mal zurück in die Wüste, um ganz bei Jesus zu sein. Oder wir würden hören, ich bete. Ich rede mit Jesus über mein Leben. Ich teile mit ihm Freud und Leid. Ich höre. Das heißt, ich rede nicht nur, sondern ich höre auch, was er mir sagen möchte, was er in mein Leben hineinsprechen möchte. Und dann aber auch ganz praktisch, ich tue, was er mir sagt. Ich lebe nach seinem Willen. Ich bleibe also nicht nur beim Hören stehen, sondern tue, was er mir aufgetragen hat. Und wer mit Jesus lebt, der kennt diese geistlichen Prinzipien. Es sind ja keine neuen Ideen. Wir erfinden hier nicht das Rad neu. Schon immer haben Christen ihren Glauben nach diesen Prinzipien gelebt und gestaltet. Und wenn hier jemand sitzt, der denkt, ich hätte irgendwas Neues gesagt, dann wäre ich höchst skeptisch. Ja, kommt auf mich zu, sagt mir, wenn ich irgendetwas gesagt habe, was du noch nie gehört hast, was für dich völlig neu ist. Wie gesagt, wir erfinden hier nichts Neues, wir erfinden den Glauben nicht neu. Wir stehen auf den Schultern eines bewährten, eines reichen Glaubensschatzes. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, diesen Schatz, der schon da ist, den Schatz der Beziehung, wieder neu zu entdecken und in unserem Glaubensleben einzuüben. Um mehr geht es gar nicht in der Jüngerschaft. Und es gibt noch eine klassische Antwort, die nicht fehlen darf, und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es geht um das Thema des heutigen Gottesdienstes. Es geht ums Dienen. Wenn Menschen von ihrem Glauben mit Gott erzählen, von ihrer Beziehung zu Jesus, dann gehören da immer auch die Erfahrungen dazu, die jemand gemacht hat, als er angefangen hat, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Als er angefangen hat, ihm mit seinem Leben, mit dem, was er kann, zu dienen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war. Vielleicht kommt dir gerade irgendwie ein Missionseinsatz in den Sinn, den du mal gemacht hast. Vielleicht hast du bei einem Sommercamp mitgearbeitet für Kinder. Vielleicht ist es irgendein Dienst in der Gemeinde und vielleicht bist du gerade sogar dabei, dich einzubringen. Ja, also es gibt keinen Gottesdienst, wo nicht mindestens 15 bis 20 Leute im Hinter- oder Vordergrund damit beschäftigt sind, das hier alles möglich zu machen. Ja, angefangen bei der Technik, Moderation, Lobpreis, Gottesdienst, die Kinder im Kindergottesdienst, die ganze Planung, Begrüßungsdienst, Bistrodienst. Es gibt so viele Leute heute Morgen hier, die genau das tun, nämlich dienen, dir sozusagen Gottes Liebe ganz praktisch zu zeigen. Vielleicht ist es irgendeine soziale Arbeit irgendwo. Wir haben Leute, die gehen ins Gefängnis und dienen dort. Wir haben gehört hier von der Essensausgabe. Wir haben Leute, die gehen in Bonn auf den Strich, um sich dort um die Frauen zu kümmern. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Gott zu dienen, wo auch immer. Aber genau diese Erfahrungen des Dienens sind ganz eng mit unserem Glauben, mit unserem persönlichen Glauben verbunden. Und wir wollen uns heute einmal diese Frage stellen: Warum ist Dienen eigentlich wichtig? Warum ist es wichtig für meinen persönlichen Glauben, für meine Beziehung zu Jesus? Es geht beim Dienen ja nicht nur darum, anderen Gutes zu tun, das gehört dazu. Aber eigentlich brauche ich selbst diese Erfahrung des Dienens. Weil da, wo ich mich Gott zur Verfügung stelle, da erlebe ich, wie mein Glaube plötzlich praktisch und lebendig wird. Wir haben das eben auch schön gehört schon, ja? Dienen ist sozusagen ein Wesenszug des Christseins. Dienen gehört zur DNA des Christseins. In Johannes 12, Vers 26 sagt Jesus: Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Also mit anderen Worten, Nachfolger sind Diener. Beides hängt untrennbar miteinander zusammen. Man kann es nicht trennen. Jesus nachfolgen heißt, ihm zu dienen. Es bedeutet, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Und deshalb nochmal die Frage: Welche Erfahrungen hast du mit dem Dienen gemacht? Wie hat es dich, wie hat es deinen Glauben, wie hat es deine Beziehung zu Gott geprägt? Ich weiß noch genau, wie es bei mir war, als ich mit 16 Jahren damals bei mir in der alten Gemeinde anfing mitzuarbeiten in der Jugend. Es fing an irgendwie mit einer kleinen Andacht, die ich machen durfte. Später durfte ich einen Jugendhauskreis leiten. Dann habe ich mich in der Jugendzeitschrift ausprobieren dürfen und habe so verschiedene Sachen kennenlernen dürfen. Und ihr Lieben, heute bin ich so dankbar für diese Erfahrungen, die ich damals hatte, für diese Möglichkeit, mich einzubringen. Nicht nur, weil ich glaube und davon überzeugt bin, dass es mich wahrscheinlich vor vielen Dummheiten bewahrt hat. Ja, ich hatte eben keine Zeit für andere Dummheiten. Sondern weil ich... Bitte? Ah, Entschuldigung. Das hatte ich mir hier so nicht aufgeschrieben, dann passiert das schon mal. Aber nicht nur, wie gesagt, dass es mich vor Dummheiten bewahrt hat, sondern weil ich damals ganz große, wichtige Glaubensschritte gehen durfte. Weil ich damit damals besondere Erfahrungen mit Gott machen durfte. Und jeder, der hier ist heute und der sich Gott zur Verfügung stellt, der wird diese Erfahrung kennen. Der weiß, wie das ist. Und deshalb geht es beim Dienen nicht nur darum, anderen irgendwie Gutes zu tun. Am Ende brauche ich es selbst, Gott zu dienen. Warum? Weil wir uns im Dienen oder durch das Dienen in Christus verwurzeln. Es ist eine geistliche Disziplin, eine geistliche Übung, zu Jesus hinzuwachsen. Und darum geht es heute in der fünften Lektion unseres Verwurzelungstrainings, nämlich verwurzelt durch den Dienst für Christus. Und damit das ein für alle Mal klar ist, weil in diese Falle stolpern wir leider immer wieder und das kann immer wieder mal passieren. Es geht beim Dienen nicht darum, sich irgendetwas zu verdienen. Ich hoffe, dass wir über diese Theologie hinweg sind. Es geht nicht darum, strichlistenartig irgendwie sich gute Werke, etwas aufzubauen oder Gott irgendwie zu beeindrucken. Ja, vergisst das schnell, darum geht es nicht. Aber trotzdem die Frage: Warum ist es wichtig für meinen Glauben, dass ich ganz praktisch diene? Und um diese Frage soll sich die Predigt handeln. Wir schauen uns an, warum es für mich und meinen Glauben wichtig ist, dass ich mich Gott zur Verfügung stelle. Im Matthäusevangelium lesen wir die Geschichte, wie Jesus sich einmal heimlich an einem Ort zurückzieht. Ja, er ist gerade wieder viel unterwegs gewesen und war mit vielen Menschen zusammen. Und er hat gerade gehört, dass sein Freund und sein Cousin, der Johannes der Täufer, von König Herodes umgebracht wurde. Und das trifft ihn natürlich schwer. Und er zieht sich zurück, um zu trauern, um bei Gott alleine zu sein, um zur Ruhe zu kommen. Aber damit hat er die Rechnung natürlich nicht mit den Menschen gemacht, die irgendwie mehr von ihm wollen. Und es spricht sich in 0, nichts herum. Hör mal, Jesus hat uns verlassen, er ist weggegangen. Und so fangen die Menschen an, ihn wieder zu suchen. Und am Ende sind es 5000 Männer, so heißt es dann. Und dazu gehören natürlich die Frauen und die Kinder. Also gehen wir mal vielleicht davon aus, dass es 20.000 Menschen waren. Wir wissen es nicht. Sie alle folgen ihm geschlossen in seine Einsamkeit. Weil sie noch mehr von ihm hören wollen. Weil sie noch mehr sehen wollen, was er tut, wie er Kranke heilt und so weiter. Und am Ende sitzen sie also da und warten auf ihn, dass er endlich kommt und zu ihnen spricht. Und dann erzählt Matthäus in Kapitel 14, ab Vers 14, Folgendes. Also wie gesagt, ja, Jesus ist in der Einsamkeit, die Menschen sind ihm gefolgt und sie warten jetzt da auf ihn, bis er endlich kommt. Und dann, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Und gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Und ich finde, das ist ein vernünftiger Vorschlag. Ja, also wenn die Leute nicht langsam sich auf den Weg machen, dann bricht hier gleich eine Hungermassenpanik aus. Und es ist ja nicht so, dass hier überall irgendwie Kaufhäuser und Restaurants rumstehen und die wären wahrscheinlich mit 20.000 Leuten sowieso überfordert. Jesus, es wäre weise und ratsam, wenn du die Leute nach Hause schickst. Und ich kann die Jünger gut verstehen. Aber wie reagiert Jesus hier? Wir lesen weiter. Aber Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben hier aber nur 5 Brote und 2 Fische, entgegneten die Jünger. Ja, mit anderen Worten, Jesus, soll das ein Scherz sein? Wie bitteschön hast du es dir vorgestellt? Wie willst du mit 5 Broten und 2 Fischen 20.000 hungrige Mäuler satt kriegen? Ich kann das nachvollziehen natürlich, ja. Ich denke auch, Jesus, was soll das jetzt hier? Alles klar bei dir? Aber Jesus weiß ganz genau, was er hier tut. Er fordert seine Jünger zu einem mutigen Glaubensschritt heraus. Er testet sozusagen ihren Glauben. Und ihre Reaktionen sind typisch, ihre Reaktionen sind verständlich. Es kommen lauter Ausreden. Ja, weil die Jünger plötzlich in dieser Situation ihre eigenen Grenzen erkennen. Ja, wie sollen sie das denn machen? Das können wir nicht. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Wir müssen erst noch eine Schulung dafür besuchen. Und ich kann die Reaktion hier wunderbar nachvollziehen. Ich kenne diese Ausreden von mir selber. Ja, als mich damals in der Jugend, als ich 16 war, als mich Leute aus der Jugend gefragt haben, hör mal, hättest du Lust, mal irgendwie bei der nächsten Jugendstunde eine kleine Andacht zu machen? Ja, ich wäre am liebsten weggerannt. Ist ja nett, dass sie an mich denkt, aber, und da sind mir ganz viele Ausreden durch den Kopf gegangen, ich habe das noch nie gemacht. Ich stottere, wenn ich aufgeregt bin. Und es stimmt, früher habe ich ein bisschen gestottert. Ja, was ist, wenn ich mich blamiere? Ich weiß gar nicht, wie das geht, wie man Andacht macht. Und ihr Lieben, heute bin ich dankbar in der Rückschau, dass Gott mir damals den Mut gegeben hat, mich der ersten Andacht zu stellen. Sonst hätte ich nicht erlebt, wie er mir hilft. Sonst hätte ich nicht erlebt, wie er mich für andere gebraucht. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht erlebt, wie ich selbst in meinem Glauben enorme Riesenschritte gegangen bin. Und falls es euch aufgefallen ist, deshalb freue ich mich total heute, Charlotte, dass du heute zum ersten Mal hier vorne mit Sabine die Moderation machst. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf ging, als man dich fragte, welche Ausreden du hattest, aber ich finde es total toll und mutig, dass du dich dem gestellt hast. Nicht nur, weil wir uns darüber freuen, weil ich glaube, dass du dadurch enorm viel lernen wirst in deinem persönlichen Glauben. Ich musste lernen, Gott zu vertrauen. Aber das konnte ich nur lernen, indem ich meine Ausreden überwinde und mich auf sein Abenteuer einlasse. Und diese Glaubenserfahrung und viele weitere mehr, wo ich meine Ausreden überwunden habe und mich darauf eingelassen habe, sind der Grund, warum ich heute hier stehe. Warum ich mich überhaupt darauf eingelassen habe, Pastor zu werden. Und das heißt nicht, dass ich heute das irgendwie alles im Griff hätte. Im Gegenteil. Ich kämpfe immer noch vor jeder Predigt mit Lampenfieber und Versagensängsten. Das gehört irgendwie standardmäßig dazu und ich würde es gerne abschalten, aber es geht nicht. Und so cool, wie es dann manchmal vielleicht aussieht, wenn ich hier vorne stehe, bin ich nicht. Fragt mal meine Frau. Ja, wie oft habe ich Selbstzweifel? Wie oft würde ich am liebsten hier vorne im Erdboden versinken? Und überhaupt, manchmal frage ich mich, wie bist du eigentlich auf die verrückte Idee gekommen, Pastor zu werden? Ihr Lieben, ich glaube, diese Ängste und diese Ausreden im Kopf bleiben. Sie werden nie ganz weggehen. Und wenn es nach mir ginge, ganz ehrlich, dann hätte ich hier und da schon längst das Handtuch geworfen. Es geht nur, wenn ich Jesus vertraue. Es geht nur, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle und sage, mach du das Beste daraus. Aber genau diese Abhängigkeit von ihm macht meinen Glauben aus. Das sind meine Wurzeln in Christus, dass ich sage, ich brauche dich, alleine kann ich es nicht. Und sie entstehen immer da, wo ich aufstehe, wo ich meine Ärmel hochkrempel und wo ich mich von Jesus gebrauchen lasse. Deshalb brauche ich es selbst zu dienen. Und diese Lektion mussten auch hier die Jünger lernen. Ja, sie sagen, wir haben aber nur 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus sagt, bringt sie mir her. Ja, mit anderen Worten, bring mir einfach, was du hast. Dein begrenztes Wissen, deine fehlende Erfahrung, dein nicht Theologie studiert zu haben, deine mittelmäßigen Begabungen, deinen knappen Zeitplan, deine Ängste, deine Unsicherheiten. Bring mir einfach, was du hast, deine 5 Fische und 2 Brote und dann schau zu, was ich daraus mache und staune. Ihr Lieben, darum geht es beim Dienen. Es geht nicht darum, dass Gott von uns den großen Wurf fordert und dass wir hingehen und die ganze Welt retten. Gott fordert von uns das, was wir ihm bringen können. Und am Ende reichen dann diese 5 Fische und 2 Brote, um 20.000 Menschen satt zu machen. Und dann heißt es, es blieben sogar noch 12 Körbe voller Essen übrig. Und wenn sich dann der Staub gelegt hat, haben alle einen größeren Glauben und tiefere Wurzeln, weil sie gerade etwas Unglaubliches erlebt haben. Gott in Aktion. Er war stark in meiner Schwachheit. Ihr Lieben, darum geht es. Wenn Jesus dich in seinen Dienst ruft, dann nicht, um dich zu erniedrigen, dann nicht, um dich zu ärgern oder zu versklaven, im Gegenteil, er lädt dich ein, ihn zu erleben. Seine Kraft in deiner Schwachheit. Und du wirst auch weiterhin dabei an deine Grenzen stoßen. Und du wirst auch weiterhin mit Ängsten zu tun haben und es werden auch weiterhin Ausreden im Kopf kommen. Aber am Ende will Jesus dich genau da haben, damit du lernst, ihm zu vertrauen. So wachsen Glaubenswurzeln, indem wir uns mutig auf sein Abenteuer einlassen. Bring ihm einfach, was du hast. Und sei es noch so klein und unscheinbar. Es gibt keine unbegabten Menschen. Jeder kann etwas. Jeder kann etwas beitragen. Und deine Aufgabe ist es, herauszufinden, was deine 5 Fische und 2 Brote sind. Umgekehrt. 5 Fische und 2 Brote. Nee. 5 Brote und 2 Fische. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe schon die ganze Zeit falsch rum gesagt. Finde heraus, was deine 5 Brote und 2 Fische sind. Deine Gabe, deine Aufgabe, deine Gelegenheit im Alltag unter der Woche. Und dann tue das, was du tun kannst. Und jetzt kommt es, und lass Gott machen, was sowieso nur er tun kann. Und das wünsche ich dir, dass du Dienen in dieser Art und Weise neu für dich entdeckst und dann einfach stehen bleibst und staunst, was Gott daraus macht. Und ich habe das in den letzten Wochen in beeindruckender Weise nochmal neu hier in der Gemeinde erleben dürfen. Simon Leist ist heute nicht da, der ist beim biblischen Unterricht. Und wir beide, Simon Leist und ich, einige kennen ihn, sind schon länger im Gespräch. Wie können wir unseren ausländischen Geschwistern, die hierher nach Deutschland geflüchtet sind, wie können wir ihnen hier bei uns eine Heimat geben? Und wir hatten viele Ausreden im Kopf. Und wir hatten viele Bauchschmerzen, weil wir nicht wussten, ja, wie soll das werden, wie packen wir das an? Es gab so große Hürden irgendwie, keine Erfahrung, wie machen wir das? Und irgendwann haben wir gesagt, weil wir beide gemerkt haben, das ist jetzt einfach dran und das ist wichtig. Ja, und das möchte ich dazu sagen und dazu werde ich auch später noch was sagen. Es geht nicht darum, dass wir uns in einen Aktionismus stürzen und dass wir nur noch tun und laufen und machen. Es geht schon erst darum, zu hören auf Jesus und zu fragen, was ist dran. Aber wenn es dran ist, und Simon und ich, wir hatten irgendwie das Gefühl, das ist jetzt dran. Und ich bin ja mit einigen im Gespräch, auch als Gemeindeleitung, liegt uns dieses Thema schon sehr lange auf dem Herzen. Wie können wir ihnen hier bei uns zu Hause, in der Gemeinde ein Zuhause geben? Und irgendwann haben Simon und ich gesagt, hör mal, wir fangen einfach mal an. Ja, wir bringen sozusagen unsere 5 Brote und 2 Fische. Das, was wir tun können, das machen wir einfach. Und wir haben ein paar Leute ins Boot geholt, Renate Solka, Ulla Kampe, einige andere mehr Mitarbeiter, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, und haben einfach angefangen. Mit großen Bauchschmerzen, weil wir nicht wussten, ja, wie wird das eigentlich werden? Und wir haben immer noch große Bauchschmerzen, von Woche zu Woche, ganz ehrlich. Aber im Nachhinein bin ich so glücklich und dankbar und staune darüber, was Gott aus dieser Arbeit gemacht hat. Diese Arbeit wächst, wir tun nichts dafür. Fast jede Woche kommen neue Leute dazu und freuen sich darüber, da irgendwie zu Hause zu erleben. Und ihr Lieben, das erleben wir nur, wenn wir aufstehen, wenn wir losziehen und wenn wir sagen, hier Gott, das ist das, was ich dir bringen kann, mach du das daraus, was nur du tun kannst. Und wer das einmal erleben möchte, ist herzlich eingeladen. Wir treffen uns jeden Freitag um 18.30 Uhr zum internationalen Bibelkreis. Kommt einfach dazu. Und das ist so ein Beispiel aus der Gemeinde, wo wir genau das erlebt haben. Geh einfach los, fang einfach an zu dienen und schau und staune, was Gott daraus macht. Und ich möchte, bevor ich zum Schluss komme, noch auf eine Gefahr hinweisen, die allerdings auch im Dienen liegt. Ich habe es eben schon gesagt. Man kann vor lauter Tun und Machen auch irgendwie in so ein frommes Hamsterrad geraten. Ja, man kann sich auch irgendwie im geistlichen Aktionismus verrennen. Man kann sich so in die Arbeit stürzen, dass man Jesus völlig aus dem Blick verliert. Und statt zu vertrauen, dass er das macht, versuchen wir dann selbst irgendwie die Welt zu retten oder was weiß ich, den großen Wurf zu legen, zu landen. Und wenn das passiert, also wenn wir abgleiten von Christus und uns verrennen in einem Hamsterrad, in einem frommen Hamsterrad, dann liegt es meistens an einer falschen Dienstmotivation. Weil es dann nicht mehr um Gott geht, sondern vielleicht um die Erwartungen anderer, dass ich die Bedürfnisse, Erwartungen anderer zu stillen versuche. Oder aber, vielleicht geht es dann um mein Ansehen. Dass ich mir auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, schaut her, wie toll ich bin und wie gut ich diene. Ja, aber wenn es nicht um seine Ehre geht, sondern um meine, dann ist das kein Dienen mehr, sondern Selbstverherrlichung. Und damit wir nicht von dieser anderen Seite vom Pferd fallen, möchte ich uns ein ganz wichtiges Prinzip mit auf den Weg geben, ein Dienstprinzip. Nachdem Jesus seinen Jüngern beim letzten Mal, das er mit ihnen gefeiert hat, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, sagt er ihnen Folgendes, Johannes 13, 14 bis 15. Wie nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und Jesus spricht hier also von der richtigen Diensthaltung, von der Motivation. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus, als er das sagt, dabei noch die Diskussion der Jünger im Kopf hat. Als die Jünger diskutieren um Posten, wer kriegt den besseren Posten in seinem Reich und wer darf links und rechts bei Jesus zur Seite sitzen. Und es ist natürlich verständlich, dass wir uns von Natur aus gern die Dienste aussuchen, die uns Spaß machen. Ja, wo wir glänzen können, wo wir Ansehen haben. Ich nenne sie mal die Bühnen- und die Schaufensterdienste. Und bitte nicht falsch verstehen, auch diese Dienste sind wichtig und wir brauchen diese Dienste in der Gemeinde und es darf natürlich auch Spaß machen. Die entscheidende Frage ist aber, wem diene ich damit? Wem diene ich damit? Geht es dabei um Jesus oder um mich oder vielleicht um andere, um deren Erwartungen zu stillen? Und wenn es nicht darum geht, ihn groß zu machen oder dass seine Liebe durch mich sichtbar wird, dann stimmt irgendetwas mit meiner Dienstmotivation nicht. Und deshalb sagt Jesus das hier zu den Jüngern, damit sie die Bodenhaftung nicht verlieren und damit sie die richtige Haltung einüben, seid euch nicht zu schade, einander die Füße zu waschen. Dann bekommt ihr die richtige Haltung, die richtige Motivation. Seid euch nicht so schade, auch mal die Gemeindetoilette zu putzen, wo ihr nicht glänzen könnt. Seid euch nicht so schade, vielleicht mal eine Lebensmittelausgabe mitzuarbeiten, wo man euch nicht unbedingt auf die Schulter klopft. Tut auch mal das, was euch vielleicht keinen Spaß macht und wo es keinen Ansehen bringt. Um es auf den Punkt zu bringen, und das ist das, was Jesus hier sagt und worum es geht, was immer ihr auch tut, das tut allein zur Ehre Gottes. Um ihn geht es, dass sein Name groß wird, dass seine Liebe durch dein Dienen sichtbar wird. Ihr Lieben, darauf kommt es an und Jesus sagt hier, nehmt euch ein Beispiel an mir. Ja, ich, euer Lehrer und Meister, ich breche das Tabu und gehe vor euch auf die Knie, um euch die Füße zu waschen. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Und damit komme ich zum Prinzip, das ich dir mitgeben möchte, wenn es darum geht, zu dienen. Dienen heißt, auf Jesus schauen und seinem Beispiel folgen. Und solange wir dieses Dienstprinzip beherzigen, solange das sozusagen unser Dienstmotto ist, werden wir nicht abheben, stehen wir nicht in der Gefahr, selbst glänzen zu wollen. Stehen wir auch nicht in der Gefahr, uns irgendwie im Aktionismus zu verrennen. Weil wenn wir auf Jesus schauen und seinem Beispiel folgen, dann werden wir darauf achten, dass wir immer wieder neu zu Gott gehen, um bei ihm zur Ruhe zu kommen, in die Wüste zu gehen, um mit ihm zu sprechen und dann gestärkt zurückzukehren in den Alltag, um ihm dort zu dienen. Nimm dieses Prinzip mit und prüfe dein Dienen daran, mit diesen Fragen. Erstens, hast du Jesus im Blick? Und zweitens, folgst du seinem Beispiel? Und ich glaube, das ist ein gutes Prinzip, um uns immer wieder neu auf den richtigen Weg zu führen, um unseren Blick immer wieder neu auf Christus zu richten. Darum geht es. Oder um es vielleicht mit einer anderen Stelle auszusagen, und damit komme ich zum Schluss, 1. Johannes 4, Vers 19, da sagt Johannes, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und ich wünsche mir, dass das deine Dienstmotivation wird. Dass du liebst, warum? weil er dich zuerst geliebt hat, weil er sein Leben für dich gegeben hat und weil er dich heute auch hier im Gottesdienst liebt, weil er da ist, aber auch durch die vielen Diener, die da sind und durch die er dich sozusagen liebt, durch die Techniker vorne, durch die Kindergottesdienstmitarbeiter. Und ich bin so froh, dass mein Sohn dort zum Kindergottesdienst gehen darf und dort sozusagen von Gott geliebt wird durch die Kindergottesdienstmitarbeiter. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und ich möchte einfach einmal allen, die in dieser Gemeinde sich zur Verfügung stellen, die sich einbringen, die mitwirken, die mitbeten, im Hintergrund, im Vordergrund, Danke sagen. Danke, dass du dich zur Verfügung stellst. Danke, dass du Gott erlaubst, durch dich seine Liebe in der Welt sichtbar werden zu lassen. Danke, dass du deine Gaben und deine Fähigkeiten der Gemeinde nicht entziehst, sondern der Gemeinde, der Gemeinschaft und damit Gott zur Verfügung stellst. Und damit komme ich zur Lektion Nummer 5. Wie immer die Möglichkeit, das mitzuschreiben. Dienst, heute das Thema Liebe so, wie Jesus dich liebt. Und dann diese beiden konkreten Herausforderungen. Ich nehme mir konkret vor, ich überwinde meine Ausreden, die wir alle haben, und diene Gott. Ich prüfe mein Dienen, nämlich mit der Frage, habe ich Jesus im Blick? Und falls du hier in den Reihen sitzt und denkst, ich würde mich auch gerne irgendwie einbringen, ich würde das auch gerne mal ausprobieren. Ja, wir suchen Leute für die Webseite, die Lust haben, an der Webseitengestaltung mitzuwirken. Ich bin mir sicher, das Bistro-Team sucht Leute. Auch da haben wir immer wieder mal Lücken. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Aber es geht nicht nur darum, das hier in der Gemeinde zu tun. Bitte nicht falsch verstehen. Sondern auch draußen, da wo du bist, bei der Arbeit, wo immer Gott dich gebrauchen möchte. In diesem Sinne wünsche ich dir fröhliches Dienen und gesegnetes Verwurzeln. Amen.